Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, eine Sängerin, die sowohl mit Hannover eine Verbindung hat, als auch mit dem Richard-Wagner-Verband. Warum und wieso, darüber werden wir gleich sprechen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich zu Hause in München, Frau von der Kamerau. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch heute.
Sehr gern.
Gut. Wir beginnen mal mit einem Thema, das überhaupt nichts mit Richard Wagner zu tun hat, sondern aus ganz aktuellem Anlass heute, der 7. Juli, das ist mir nur vorhin durch Zufall aufgefallen, der 7. Juli, der Geburtstag von Gustav Mahler. Sie haben in Ihrer Karriere schon einiges an Repertoire von Mahler gesungen. Welche Werke von Mahler liegen Ihnen besonders am Herzen? Welche führen Sie besonders gerne auf und welche, die Sie vielleicht noch nicht gemacht haben, stehen noch ganz oben auf Ihrer Wunschliste?
Ja, das ist ja eine spannende Frage gleich. Also Mahler liegt mir tatsächlich sehr, sehr am Herzen. Ich natürlich mag ich die Sinfonien sehr gerne, Nummer 2, Nummer 3. Mit der 2 verbinde ich eigentlich auch schöne Erinnerungen an Konzerte, zum Beispiel mit Papano. Ich habe bei der 2 immer das Gefühl, man hat irgendwie die Möglichkeit, eine Brücke zu bauen ins Jenseits. Das ist für mich, liegt mir sehr am Herzen, mit das Gefühl zu haben, man kann eigentlich mit Menschen, die nicht mehr bei uns sind, Kontakt aufnehmen. Und die 3, die habe ich ja mal aufführen dürfen mit dem Staatsorchester München und Kirill Petrenko vor einigen Jahren und steht auch auf dem Plan mit Subin Mehta, dem ich öfter Mahler schon musiziert habe. Also Kindertotenlieder sehr, sehr wichtig natürlich. Können Sie mich gut hören? Ich höre so einen Widerhall, aber ich glaube, es funktioniert, oder?
Also ich höre Sie gut, hoffen wir mal, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso ist.
Genau, die sollen sonst bitte was schreiben. Also das war ja mein Debüt bei den Salzburger Festspielen vor 2 Jahren mit Wiener Philharmonikern und Daniel Barenboim mit den Kindertotenliedern. Natürlich eine ganz besondere Situation, immer die zu singen, nicht nur, weil sie technisch wahnsinnig schwer sind, sondern eben auch vom Inhalt. Aber ich denke, die sind so einmalig, denn dieses Thema ja, ist ja auch wichtig für viele Menschen zu verarbeiten. Und irgendwie ist es wunderbar, dass man diese Lieder und diese Sinfonien für sowas hat. Aber es gibt zum Beispiel sicherlich die Rückert-Lieder, die ich gerne mal mit Orchester aufführen würde und die ich noch nicht mit Orchester gesungen habe.
Sie haben es gerade schon gesagt, die 3. Sinfonie steht, ich glaube, in diesem Jahr im Dezember an mit Zubin Mehta. Sie haben schon öfter mit Zubin Mehta zusammengearbeitet. Er ist ja nun ein wirklicher Grand Seigneur unter den großen Dirigenten mit unglaublich viel Erfahrung im Konzertbereich, im Opernbereich. Was konnten Sie von einem so erfahrenen Mann wie Zubin Mehta bislang am ehesten lernen? Oder wie hat er Sie geprägt oder beeinflusst?
Also bei Mehta ist für mich diese Warmherzigkeit, die er hat und diese Zugewandtheit, auch das so im Hier und Jetzt sein, was ganz Wunderbares. Und er hat ein ganz großes Vertrauen. Also ich, aus dem Nähkästchen gleich zu plaudern, es ist eine wunderbare Kombination mit Kirill Petrenko, der halt wahnsinnig stark dominiert und auch kontrolliert. Und die Kombination aus den beiden ist für mich so was ganz Wunderbares, weil man von beiden eben die Extreme lernen kann.
Ja. Gut, das war eine kleine Introduktion zum Thema Gustav Mahler, nur weil ich vorhin durch Zufall entdeckt habe, dass heute sein Geburtstag ist und ja, weil sie einfach schon so viel von Gustav Mahler auch aufgeführt haben. Kommen wir mal zurück auf den Anfang, auf welchen Anfang. Ich spreche von dem Moment, in dem ich sie mich vermutlich nicht, aber ich sie das erste Mal gesehen habe. Und das war im Februar 2006 in Venedig. Sie waren als Teilnehmerin beim Gesangswettbewerb für Wagner-Stimmen vom Richard-Wagner-Verband International. Ich als Zuhörer. Sie haben an diesem Wettbewerb teilgenommen und nicht nur das. Sie durften sogar nicht mit leeren Taschen wieder sozusagen nach Hause fahren. Sie haben damals den Sonderpreis des Publikums, wenn ich mich recht erinnere, gewonnen.
Da muss ich gleich reingrätschen. Eigentlich war es so, dass das der zweite Preis war und der zweite Platz beim Publikumspreis. So, also ich habe tatsächlich witzigerweise die Heike Wessel, die gewonnen hatte, und ich, wir haben uns das beides so parallel geteilt, sozusagen. Das war ganz lustig.
Gesangswettbewerbe gibt es viele. Der Gesangswettbewerb, den der Richard-Wagner-Verband international alle drei Jahre ausrichtet, ist ja schon insofern ein besonderer Wettbewerb, als dass eben ja diese spezielle Ausrichtung, ein Gesangswettbewerb für Wagner-Stimmen, im Titel schon des Wettbewerbs benannt ist. Warum haben Sie sich damals entschlossen, sich gerade für diesen Wettbewerb zu bewerben, daran teilzunehmen?
Ja, das war eigentlich eher so, dass der Herr Lienhardt damals als Vorsitzender auf mich zukam, denn ich war ja in Freiburg im Studium und er hat ja in Freiburg gelebt und er hat mich angesprochen, hat gefragt, ob ich für den Richard-Wagner-Verband Freiburg Lust hätte, Stipendiatin zu sein und eben auch diesen Wettbewerb anzustreben. Und ich hatte gar keine Erfahrung mit Richard Wagner, weil das natürlich auch immer früh ist für die jungen Stimmen. Und habe mich dann damit beschäftigt und viele haben gesagt, na, Vorsicht und so mit der Stimme. Und also für mich war das ein großes Geschenk, weil halt, Richard Wagners Musik und meine Stimme und meine Person, die passen so gut zusammen. Und ich habe das dadurch, eigentlich bin ich damit zusammengeführt worden. Und tatsächlich hatte ich ja auch noch eben das Glück, dass es dann im Fenice stattfand damals in Venedig. Also das war natürlich ein Erlebnis, das ich nicht vergesse.
Ja, das heißt, es war vor allem die Empfehlung oder die Idee von Josef Lienhardt, dem damaligen Präsidenten, auch vom Richard-Wagner-Verband International. Es war jetzt also nicht Beispiel, dass einer ihrer Lehrer ihnen gesagt hat, du wirst später mal eine große Wagner-Sängerin, geh hin zu diesem Wettbewerb.
Nee, gar nicht. Lustigerweise war das überhaupt nicht vorgezeichnet. Also diese Stimmen sind natürlich nicht so häufig, die Stimmen wie meine. Und dadurch ist es oft in den Hochschulen gar nicht so eindeutig am Anfang, wo das so hingeht, denke ich. Also ich hatte einen Dozenten in meiner Studienzeit in Rostock, wo ich vorher studiert habe, vor Freiburg. Und da war jemand, der halt sich gut auskannte damit und sagte, da denke ich, wir sollten mal in die Erda schauen und so. Und das war so der Erste, der das so angeregt hat. Aber eigentlich gibt es da ja auch große Berührungsängste der Professoren, eben aufgrund der Anstrengung für die Stimme.
Gut, aber für Sie, für Ihre bisherige Karriere, können Sie doch sagen, es hat sich gelohnt, dass das mit der Wagner-Stimme hat ganz gut funktioniert, hat ganz gut geklappt bis heute. Wenige Monate nach diesem Wettbewerb, ein gutes halbes Jahr, haben Sie denn Ihr erstes festes Engagement hier in Hannover an der Staatsoper angetreten. Zum Zeitpunkt des Wettbewerbs in Venedig, wussten Sie da schon, dass Sie hier nach Hannover ins Ensemble kommen?
Ja, das war schon klar.
Und wie sind Sie damals an Ihr Engagement gekommen? Wie kam das zustande?
Ja, lustigerweise nicht unbedingt typisch für meine Stimmtyp, bin ich über die ZAV, was ja die Agentur des Arbeitsamtes für Künstler ist, also der Bereich. Und die hatten das vermittelt an den damaligen Intendanten Dr. Klügel. Und da habe ich vorgesungen und dann hat er mich engagiert. Ganz einfach sozusagen.
Also ein ganz, ja, ganz klassischer Weg.
Ganz
Gut,
klassisch.
Sie haben 4 Jahre waren Sie hier am Haus. Es gab in dieser Zeit, zum Ende dieser Zeit, auch schon ein bisschen Berührung mit Richard Wagner auf der Bühne. Aber wenn Sie heute an diese 4 Jahre hier zurückdenken, an welche Partien und an welche Inszenierungen erinnern Sie sich in dieser Zeit vor allem?
Also die Erda, die ich ganz zum Schluss gesungen habe, da habe ich ja nur die Premiere gesungen von Rheingold. Und zwar deswegen, weil ich hochschwanger war. Also das ist natürlich für mich sehr wichtig mit meinem ersten Sohn. Der war, also es war 2 Wochen vor der Geburt, glaube ich, aus dem Off. Ist das möglich? Ich glaube ja. Und also beide Söhne sind sehr in der Pränatal sozusagen Wagner geprägt. Der zweite hat den ganzen Ring mitgemacht, also im 8. Monat. Das war natürlich eine besondere Erfahrung. Ansonsten denke ich zum Beispiel an die Cenerentola, die ziemlich am Anfang der Zeit war von Ingo Kerkhoff. Glaube ich, war das Kerkhoff? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass Stefan von Wedel die Ausstattung gemacht hat und die fand ich unheimlich charmant. Das ist interessant, dass mir das einfällt. Ich glaube, war es Kerckhoff. Nein, Kerckhoff war die Italiener in Algerie. Das war auch sehr lustig, fand ich, mit meiner lieben Kollegin Frau Grinjuk, der Julia Grinjuk, Fallenbogen. Ja, und natürlich der Holländer mit der schrägen Bühne. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Das war tatsächlich mein Debüt, glaube ich, die Marie. Und damals stand auch schon in der Hatz, dass ich eine Entdeckung im Wagner-Fach sein könnte. Das weiß ich noch.
Ah, okay. Wer auch immer es schrieb damals, er oder sie sollte recht behalten. Gut,
Ja.
aber insgesamt in diesen 4 Jahren waren es, also was Wagner angeht, sowieso, aber auch sonst eher noch, also viel kleinere und mittlere Partien, was ja für ein erstes Engagement auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Gut, nach 4 Jahren in Hannover ging es denn einen großen Schritt weiter. 2010, seit 2010 sind Sie in München als Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper. Wer hat Sie in Hannover oder ja, vermutlich in Hannover oder drumherum für München entdeckt? Wie kam es denn zu diesem nächsten Schritt an ein Jahr? So großes, eines der größten Häuser in Deutschland überhaupt.
Ja, also das war an sich schon vor der Zeit in Hannover. Ich hatte in Freiburg studiert und habe da mal dritte Elf in Rusalka gemacht und als Gast am Haus. Und da hatte mich der damalige, ich glaube, war das der Opernchef oder war Dramaturg damals, hatte mich dort beobachtet und der ist dann Casting Director geworden in München. Und da man immer eigentlich diese tiefen Stimmen auch gerade gerne deutschsprachig sucht an solchen Häusern, um eben diese ganzen Partien, diese Fachpartien wie Dritte Dame zum Beispiel oder so zu besetzen, hatte er mich angesprochen, ob ich vielleicht zum Vorsingen kommen mag, um in München das zu machen. Und das war tatsächlich an sich auch schon sehr früh. Das war nämlich, also ich hatte in Hannover einen Einjahresvertrag zunächst, der wurde verlängert um ein weiteres Jahr. Und dann habe ich nochmal um 2 Jahre verlängert. Und kurz nachdem ich unterschrieben hatte, hatte die Bayerische Staatsoper schon zum Vorsingen hier und gefragt, ob ich kommen kann. Und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt bin ich erstmal noch in Hannover und auch gern. Und dann haben die gewartet, netterweise.
Gut, das, Sie werden gewusst haben, warum Sie auf Sie warten wollen. Dann ging es also nach München und ja, erinnern Sie sich noch, was Ihre erste Partie in München war, die Sie in Ihrem festen Engagement da gesungen haben?
Ja, also wirklich klassisch die Zauberflöte. Daran hatte ich auch gerade schon gedacht. In Hannover habe ich ja auch Zauberflöten natürlich gemacht. Das war 4 oder 5 Tage, nachdem wir hier gestartet sind. Und ich erinnere mich da an eine sehr lustige Geschichte im Nachhinein. Und zwar, ich war natürlich schon sehr nervös und es gibt ja immer viel zu tun bei der Zauberflöte für die Damen. Und auch hier ist die Bühne, das ist ja eine wunderbare Everding-Inszenierung. Ist die Bühne auch leicht schräg nach vorne und wir hatten große Seidenkleider oder haben da große Seidenkleider an und die Bühne war frisch gestrichen worden und war rutschig. Und da hat dann der sehr erfahrene Spielleiter Coca-Cola auf die Bühne sprühen lassen, was natürlich die Bühnenmeister gar nicht mögen, aber damit wir so leichte Haftung haben und keine Unfälle passieren. Also das war ganz schön aufregend.
Also sozusagen, um sie ein bisschen festzukleben auf der Bühne
Genau, um
sozusagen.
so eine leichte Haftung zu machen, genau. Also eine ganz dünne, dünn versprühte Cola.
Ja, das ist eine Möglichkeit, auf die man
Kreativ.
vielleicht nicht so im ersten Augenblick kommt, wenn man daran denkt, aber warum nicht? Ich meine, genug Zucker ist drin, also irgendwie klebrig ist es mit Sicherheit.
Genau. Ja, es war halt einfach Not am Mann, weil es so kurzfristig war.
Es ist denn ja relativ schnell oder nach relativ kurzer Zeit in München nicht bei den klassischen, eher kleineren Partien, die man so als Anfänger zu tun bekommt, geblieben, sondern nach und nach kamen größere Rollen. Was waren so, wenn Sie ein bisschen zurückblicken auf die ja inzwischen schon über 10 Jahre in München, was waren für Ihre Entwicklung, für Ihre Repertoire-Entwicklung in München, was waren die wichtigsten Schritte, gerne auch verbunden mit der Zusammenarbeit mit Regisseuren und Dirigenten in München?
Ja, also da kommt wieder Subin Mehta ins Spiel, der mich halt besetzt hat für den Maskenball. Da war Johannes Erath, der Regisseur, nicht, glaube ich, nicht allen so bekannt. Wunderbare Besetzung mit Anja Hateros und Piotr Beczawa. Das war natürlich sehr wichtig für mich, Verdi. Und auch in der gleichen Zeit hatte er 80. Geburtstag gefeiert und sich zu seinem Geburtstag die Gurre-Lieder gewünscht und hatte mich da besetzt. Jetzt nicht gerade typisch für die Oper, aber eben mit dem Staatsorchester. Das war auch sehr, sehr wichtig für mich, weil da doch auch die Waldtaube sehr zu meiner Stimme passt und ich eigentlich ziemlich viel daran zeigen konnte. Ansonsten sicherlich die allerletzte Serie des alten Tristan. Dirigiert von Simon Young. Das war wichtig für mich. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Also ich meine, für mich, auch was Wagner angeht, ist halt natürlich Bayreuth entscheidend gewesen, was insofern mit der Bayerischen Staatsoper zusammenhängt, als der Kirill Petrenko in dem Sommer, bevor er Chef wurde in München, eben den Ring in Bayreuth dirigiert hat. Das heißt, wir haben uns in Bayreuth schon getroffen. Ich als Vorhut sozusagen, Inoffizielle der Bayerischen Staatsoper und das war wichtig und dann eben mit Frank Castorf als Regisseur, was ich immer gerne als die Quadratur des Kreises bezeichne, denn wie gesagt, Kirill im Graben ist absolut exakt und Frank Castorf mag natürlich das absolut wilde Leben am liebsten auf der Bühne und das war ziemlich spannend, das zusammenzubringen. Das war wichtig. Ansonsten, ja, es gibt so viel im Repertoire. Ich liebe natürlich einfach auch in Hannover, ich liebe einfach Repertoirehäuser. Ich liebe das deutsche System, in dem man als Ensemblemitglied da rangeführt wird an ganz viele verschiedene Stücke. Es müssen ja auch nicht immer große Rollen sein, sondern man lernt halt einfach viel Repertoire kennen. Man muss Sprachen nutzen, man kann sich nicht so früh festlegen oder wird in eine Schublade gesteckt. Das ist da eigentlich das, was ich so besonders gerne mag. Zum Beispiel auch Zimmermann, die Soldaten. Zum Beispiel tolle Produktion von Andreas Kriegenburg mit auch Kirill Petrenko im Graben. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Und der Ring. Auch von Kriegenburg noch mit Nagano als Chef damals. Also wirklich, wirklich breit gefächertes Repertoire.
Eine der größeren, Wagner-Partien, die Sie nun schon in mehreren Produktionen, auf die ganz aktuelle kommen wir gleich, gemacht haben, ist die Brangäne. Sie haben in dem letzten neuen Tristan hier in Hannover auch eine Vorstellung als Brangäne gesungen, und zwar in der bis zum Ende von Michael Klügels Intendanz hier noch existierenden Reihe Der besondere Opernabend. Wie war es, nachdem Sie ja nun hier in Hannover Ihre ersten 4 Jahre verbracht haben, denn einige Jahre später, als der in Anführungszeichen große Star für einen Abend an dieses Haus zurückzukommen?
Also ich liebe Hannover. Also, das, für mich ist das eine tolle Zeit gewesen, und es ist ein wunderbares Haus, und ich habe mich gefragt, wie das für mich ist, denn die Staatsoper hier hat ja 2100 Plätze, oder wenn ich in Chicago singe, sind es 3500, und wie das für mich ist, in diesem Raum zu sein, und es war einfach wieder so wie zu Hause, ja, das war ganz schön. Und natürlich all die Menschen, die noch da sind, die man dann doch noch kennt. Es gibt ja immer natürlich neue Leute, aber auch die Kollegen, die Kelly Gold oder so, wir kannten uns schon so lange, und das ist natürlich wunderbar. Ich kenne Stefan Gold ja auch ziemlich gut. Also der war ja der eigentliche Star. Ich wurde dann ja dazu noch angekündigt, aber ja, weiß nicht, da tut man sich ja doch ein bisschen schwer mit irgendwie mit dem Begriff. Aber natürlich habe ich das mit sehr renommierten Kollegen gesungen, und es war aber eine ganz, ganz schöne, ja, schöne Arbeit.
Ein Stichwort für eine nächste Frage haben Sie gerade schon selbst kurz gegeben. Hannover hat ungefähr 1200 Plätze, München etwas über 2000, das Festspielhaus in Bayreuth so knapp unter 2000, 1800, 1900, Chicago, wo Sie ja auch den Ring gemacht haben, über 3000 Plätze. Macht es oder macht die Größe des Raumes für die Art des Singens einen Unterschied, oder machen Sie eigentlich alles überall gleich und vertrauen darauf, dass die Akustik schon funktioniert?
Ja, also ich habe gerade gestern darüber nachgedacht, als ich hier in einem Konzert mit Sabine Meyer war, ein wunderbares Klarinettenkonzert, das in einer bisschen besonderen Location stattgefunden hat. Also man muss sich natürlich immer unabhängig machen von Räumlichkeiten und Akustik und so, sonst hat man früher oder später ein Problem, ne? Aber letztlich muss ich sagen, mit dem Typ, den ich habe, es hilft natürlich ein großes Haus, denn man kann einfach viel freier singen, ne? Und aber da war die Staatsoper Hannover auch für mich schon einfach ein gutes Starthaus, weil es halt einfach eine gute Größe hat und ich mich nicht reduzieren muss. Aber ab einem bestimmten Punkt, dann singe ich natürlich doch einfach frei, und dann trägt es halt, im besten Falle ist es ja nicht schrill oder so, sondern hat einfach einen guten, obertonreichen, warmen Klang, und dann trägt der halt auch in großen Räumen wie in kleinen Räumen gleich gut.
Ja. Kommen wir auf das ganz aktuelle Geschehen. Letzte Woche Dienstag war Premiere, morgen ist die dritte Vorstellung, der neue Festspiel Tristan in München, mit wieder schon zum zweiten Mal in München Ihnen als Brangäne, mit dem, denke ich, von vielen mit großer Spannung erwarteten, mit den erwarteten Rollendebüts von Jonas Kaufmann und Anja Harteros in den Titelpartien, aber auch mit der letzten Premiere, die Kirill Petrenko in München dirigiert hat. Wie geht es Ihnen mit diesem neuen Tristan? Ja, wie war die Probenzeit mit den Kollegen? Wie ist alles bis jetzt oder bis zur Premiere gelaufen, sozusagen?
Ja, also ich kann nur sagen, ich bin im siebten Himmel nach dem Lockdown. Ich habe ja in Madrid Siegfried machen dürfen während der Lockdown-Zeit, weil Madrid ja so ungefähr wie das gallische Dorf bei Asterix und Obelix den Spielbetrieb aufrechterhalten hat. Da war ich sehr dankbar und durfte Wagner hören, vor allen Dingen, und ein bisschen singen, weil ich halt Erda gemacht habe. Hier ist es jetzt natürlich wie so ein Fest, ja, wie ein Rausch. Also das Orchester ist halt das, ja, die haben das im Blut und das Uraufführungshaus, irgendwie fühlt sich das gut an. Die Menschen sind wahnsinnig ausgehungert nach Wagner. Ich denke, das geht uns allen so. Und Kaufmann und Harteros kenne ich ja beide gut schon, würde ich sagen. Also Harteros wirklich gut und Kaufmann auch von den Meistersingern zum Beispiel unter anderem hier in München. Und Kiri Petrenko kenne ich eh gut. Also ist das für mich natürlich so ein bisschen Heimspiel. So fühlen wir uns aber, glaube ich, alle miteinander, denn auch die beiden Kollegen sind ja in München durchaus sehr zu Hause vom Künstlerischen her. Und das war eine sehr gute Arbeit. Also ich muss sagen, es war sehr, sehr schön, weil wir sehr ähnlich miteinander umgehen im Arbeiten, weil wir sehr direkt mit dem Text arbeiten, was mir total wichtig ist. Und es ist sehr schön mit Anja zusammen, also sich quasi über die durch den Gesang zu unterhalten. Ja, also wir können alles so miteinander direkt sprechen, quasi durch den Gesang. Und ja, mit Petrenko, der natürlich immer bedacht ist, auch zu entschlacken, muss ich manchmal ganz schön Tempi mitmachen. Das ist auch so ein bisschen das, was die Kollegen teilweise vielleicht in den großen Szenen der Duette und so an Zeit kriegen. Das holt die Pangäne dann wieder rein. Aber es ist eine ganz tolle Arbeit. Also das Regie-Team mochte ich sehr. Das Ergebnis ist, glaube ich, durchwachsen angekommen. Es gibt aber, was ja ganz neu erst veröffentlicht ist, am 31. Juli ein Livestream über
Genau,
die Webseite-Startung.
ja, heute erst gelesen, die Vorstellung am 31.07., Samstag, den 31., 17 Uhr. Wer live online dabei sein möchte, kann das dann an diesem Tag tun. Sie haben die Prangäne, also im letzten Münchner Tristan, also nicht mit der Premiere gemacht, sondern in einer Wiederaufnahme. Jetzt als Neuproduktion, welche Seiten, welche Facetten an dieser Rolle, an dieser Figur haben Sie jetzt in dieser Arbeit für sich noch neu entdecken können? Oder ist diese Prangäne, die Sie jetzt in diesem Tristan machen, eine andere als die, die Sie bislang auf der Bühne verkörpert haben?
Ich denke schon, dass das, also man entwickelt sich ja einfach weiter. So eine Partie, wenn die dann auch ein paar Mal gesungen ist oder auch ein paar Jahre ruht, wird ja einfach noch mal ganz anders, kommt noch mal ganz anders in die Person und in den Körper. Ich empfinde die Brangäne eher schwesterlich zur Isolde. Das hat Anja Harteros genauso gesehen. Wir sind eigentlich so ein bisschen, also eben sehr direkt miteinander und diese Brangäne ist vielleicht ein bisschen frecher und also ist auch mal, kritisiert auch mal die Isolde und ist nicht nur schwärmerisch. Also das finde ich eigentlich eine sehr schöne Facette da drin, wenn sie dann auch mal ein bisschen genervt ist davon, dass die Isolde, wie die sich so verhält und dass sie immer auch, ja, also so ein Problem macht, der ja, sozusagen. Also das war eigentlich eine schöne direkte Reaktion, aber wir haben auch immer eine ein bisschen andere Temperatur auf der Bühne. Das ist durchaus vom Regisseur auch abgenickt, dass wir Abendatmosphäre abhängig uns verhalten.
Gut, kommen wir auf eine ganz andere Partie, die Sie nicht in München gemacht haben, sondern an einem anderen Haus, was eine lange Wagner-Tradition hatte, vor geraumer Zeit auch mal so ein, nicht so ein bisschen, also sozusagen vollkommen den Beinamen des Winterbayreuth trug, nämlich Stuttgart. Und da haben Sie jetzt im Herbst 2018 das erste Mal die Ortrud gemacht. Wir waren mit einer kleinen Gruppe von unserem hannoverschen Verband da. Das wiederum hat mit dem Dirigenten dieser Produktion zu tun, Cornelius Meister, Generalmusikdirektor, aktuell in Stuttgart, war vor über 20 Jahren Stipendiat unseres Verbands und ist uns als Ehrenmitglied bis heute wirklich noch sehr, sehr eng verbunden. Deswegen hat er uns ja ja, habe ich eingeladen, nochmal nach Stuttgart zu kommen. Und diese, das war seine erste Neuproduktion, die er als Generalmusikdirektor dort gemacht hat, uns das mal anzuschauen und zu hören. Und es gab uns natürlich auch die schöne Gelegenheit, Sie einmal wieder in dieser ja, neuen Partie für Sie auf der Bühne zu erleben. Ja, wie war der erste Kontakt mit Ortrud?
Ja, ich muss sagen, es war natürlich ein bisschen überraschend, weil ich jetzt, also viele haben sich sehr, sehr gewundert natürlich, dass ich jetzt, die so bekannt ist für Erda vielleicht, dann mal eine Waltraute oder eine Brangäne, so hoch durchstarte. Letztlich liegt es daran, dass das Haus und der Castingchef dort, der sehr gute Ohren hat, viele, viele Vorstellungen in München gesehen hatte und der hat mich halt dann vorgeschlagen beim Intendanten und dann haben wir das ausprobiert, also mein Pianist und ich. Ich habe einen Coach hier in München, der sehr, sehr erfahren ist mit diesem Fach, Wolf Storz, und der hat mit mir das durchgeschaut und hat dann abgenickt und dann habe ich gesagt, gut, dann wage ich es. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich selber überrascht, wie gut es ging. Also natürlich weiß man, dass man ruhig Respekt haben soll vor der Partie, aber man weiß auch, dass viele Kolleginnen trotzdem, auch wenn einige Töne gar nicht so da sind im Stimmumfang, da ganz gut durchkommen. Aber ich konnte und kann das halt alles singen. Und auch muss nicht mogeln. Und das ist ganz schön, weil das natürlich der Stimme auch dann nicht so schadet, würde ich mal sagen.
Ja. Gut, die Partie hat, und ich denke, dass das erschließt sich jedem, der mit beiden Ohren zuhört, hat natürlich ihre stimmlichen Tücken. Sie ist natürlich aber auch auf der anderen Seite sehr konzentriert im Grunde auf den zweiten Akt. Das heißt, sie ist vielleicht im Vergleich mit anderen Partien jetzt vom Umfang nicht die längste, aber natürlich das, was da ist, hat es in sich. Was würden Sie sagen, welcher Moment ist der stimmlich herausforderndste?
Naja, berühmt-berüchtigt ist natürlich das Fahrheim am Schluss, ganz klar. Der Fluch. Also das ist schwer wirklich zu sagen, weil dann auch die Münsterszene hat es also auf eine Art in sich. Ne? Also der Fluch und der Schluss auf jeden Fall. Aber in der Münsterszene fällt es halt, wenn man das nicht alles so richtig singen könnte, viele ist da am meisten auf vielleicht, keine Ahnung. Ja, der Umfang ist natürlich nicht riesig, aber es ist schon durchaus natürlich ganz gut verteilt auch über das Stück dann. Und ja, es hat so verschiedene Herausforderungen. Auch dann, dass man halt bei der Szene, wenn die Elsa die Ortrud mit, also wenn die Ortrud die Elsa bezirzt, sie mitzunehmen, da braucht man halt meiner Meinung nach auch wirklich weiche, schöne Farben. Die Gemeinheit der Person oder wie man das auch immer sagen und interpretieren will, die sollte da, finde ich, nicht so hörbar sein. Und es wäre ganz gut, wenn man dann auch das noch lieblich singen kann, finde ich.
Ja. An der Stelle eine Frage. Die Ortrud ist natürlich klar die Böse im Stück. Inwieweit ist es als Sängerin nötig, das Böse sozusagen selbst zu machen? Oder inwieweit genügt es in Anführungszeichen, einfach das zu singen, was da steht, um dieses Böse einfach herauszuholen, um den Charakter der Figur wirklich herauszuholen?
Ich bin also der festen Überzeugung, dass man nie was machen soll sozusagen. Also Richard Wagner hat natürlich gerade durch dieses komplexe Musiktheater, was er im Kopf hatte, das eigentlich alles angelegt. Ja? Also ich bin großer Fan auch da von Schlichtheit. Und ich glaube, das trägt dann alles durch die vielen Schichten, die auch musikalisch drunter liegen und viele Dinge dann kommunizieren, die man vielleicht gar nicht unbedingt als Sänger selbst kommuniziert, ne? Also die Leitmotive und so. Denke, dass zum Beispiel die Ortrud, ich persönlich empfinde sie gar nicht unbedingt so als gemein nur, sondern vielleicht auch als berechtigt frustriert, ja, wenn sie jetzt also abhängig ist eigentlich immer durch die anderen, vielleicht ist sie tatsächlich eigentlich schneller und intelligenter und muss das ertragen, also so, dass sie abhängig ist von ihrem Partner, dass die Elsa, obwohl die immer so lieblich ist oder weil die so lieblich ist, immer da erfolgreicher ist bei den Menschen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass man einfach, wenn man sowas erspürt, kommt eine Facette rein, die gar nicht so, also ich mag es nicht, natürlich, jetzt verhaspel ich mich, als Darstellerin und Sängerin muss man, sagt man ja immer, die Partie lieben, die man macht und irgendwie verstehen. Also wenn ich die Ortrud nicht mag, glaube ich, ist es nicht gut. Also ich versuche immer, die Figur zu verstehen und darauf zu vertrauen, dass es dann von selbst reicht, dass es wirkt.
Die nächste Ortrud steht auf dem Plan, und zwar in Hamburg, in der inzwischen, denke ich, kann man schon sagen, legendären Inszenierung von Peter Konvitschny, die jetzt fast 24, 25 Jahre alt sein müsste, aber also zumindest ich habe sie das erste Mal vor ungefähr anderthalb Jahren gesehen, also da wirkte sie in keiner Weise abgespielt oder in die Jahre gekommen, und es war eine ganz ungewöhnliche, aber sehr lebendige, sehr vitale Inszenierung, und in der kommenden Saison wird es also da in Hamburg eine Wiederaufnahme geben mit Ihnen als Ortrud. Kennen Sie die Inszenierung? Haben Sie es schon mal gesehen?
Ja.
Und ja, was eine schwierige Frage, weil Sie sie eigentlich nicht negativ beantworten können. Stellen Sie Ihnen trotzdem, gefällt Ihnen diese Inszenierung?
Also ich habe sie gesehen als Studentin tatsächlich auch. Ich habe gerade überlegt, wann das gewesen ist, aber ich weiß es nicht. Und ich fand es auch großartig tatsächlich.
Also mit Kent Nagano, glaube ich, der ja die Wiederaufnahme wieder dirigiert. Und den kennen Sie ja auch noch aus Ihrer Münchner Zeit vermutlich ganz gut. Ne? Sie haben gerade gesagt, die Ortrud oder dass Sie die Ortrud singen werden, war, nachdem es angekündigt war, nachdem es raus war und offiziell war, für viele eine Überraschung, weil sie diese Partie mit Ihnen, von Ihnen nicht oder sagen wir mal noch nicht erwartet haben. Der Blick auf den Spielplan für die kommende Saison in Stuttgart zeigt Sie auf der Besetzung für eine Partie, die vielleicht auch noch nicht alle jetzt schon von Ihnen erwarten würden. Stuttgart beginnt ab diesem Herbst einen neuen Ring zu schmieden. Die Premiere der Walküre wird im kommenden Jahr im April sein, und Sie werden nicht etwa die Fricka, die Sie auch schon gemacht haben, dort singen, sondern die Walküren Brünnhilde. Wie kam es zu diesem Rollenplan?
Ja, letztlich ist es auch wieder der Boris Ignatow, der dort Besetzung macht. Für mich ist das jetzt nicht so überraschend, sage ich mal. Ich habe die Partie auch schon fertig gelernt. Ich war auch schon bei Cornelius Meister und wir haben schon zusammengearbeitet. Der Cornelius spielt ja bekanntlich wunderbar Klavier, und wir haben uns also zu zweit getroffen und haben schon zweimal zwei Tage dran gearbeitet zusammen, und es passt wunderbar. Also ich meine, nach dem Tristan hier in München wundern sich nicht mehr so viele, und viele denken eigentlich, Mensch, schön, dass das jetzt auch dann bald kommt. Und ja, ich denke, es ist eine gute Idee.
Nun haben Sie ja überwiegend klassische und auch eher tiefere Mezzo oder viele tiefere Mezzo-Partien gesungen. Es ist völlig klar, dass die Brangele vom Umfang im Grunde eigentlich keine typische Mezzo-Partie ist, sondern doch eine relativ hohe Lage auch hat. Die Ortrud hat sowohl das eine als auch das andere. Nun, die Walküren Brünnhilde, ist das der erste Schritt in einen Fachwechsel oder ist es eine konsequente Weiterentwicklung Ihres Repertoires, weil Ihre Stimme einfach diesen Umfang hat, den sie braucht, um das singen zu können?
Also die Stimme ist sehr lang tatsächlich, die hat den Umfang. Gut, es gibt halt die Möglichkeit natürlich vom Sopran zu kommen und die Stimme, ich nenne es mal so, aufzubohren. Es gibt die andere Möglichkeit, dass man halt vom Mezzo kommt und die Höhe langsam entwickelt oder ausbaut. Die Höhe war schon, als ich im Schulchor war, da. Nur wenn man dann halt natürlich im Wagner-Fach dann auch mit einer kräftigen Mittellage singt, das dann irgendwie konsequent die Register durchzuführen, ist halt nochmal eine andere Herausforderung. Und ja, wie Sie sagten, es war auch nicht unbedingt so, dass viele das, die das jetzt, ich nenne das mal Verkauf, Einkauf hier im Sängerbusiness machen, dass viele das da erwartet hätten. Aber es braucht halt einfach seine Zeit und die Höhe ist sehr stabil, tock, tock, tock auf Holz. Und dadurch, dass ich halt einfach diese sehr natürliche Mittellage habe, also die Stimme hat eigentlich eine ganz klare Höhe. Ich kann dazu zum Beispiel sagen, dass Anja Kampe mal irgendwann auf mich zukam, mit der ich ja auch viel gearbeitet habe, zum Beispiel im Holländer oder so. Und sie sagte irgendwann mal zu mir, kann es sein, dass du höher bist als ich? Und die hat das auch immer schon so in meiner Stimmfarbe hier und da mal gehört. Und ja, das ist dann jetzt, für mich ist es halt so, ich mag gerne arbeiten, ich mag gerne Herausforderungen, ich ruhe mich nicht so gern aus und ich freue mich sehr, dass ich mich nicht irre mit dem, was ich immer von der Stimme bis jetzt so gedacht habe.
Ja. Wir machen eine ganz Miniatur-Zäsur. Ich habe am Anfang etwas vergessen zu sagen. Natürlich möchte ich oder bin ich nicht der Einzige, der Frau von der Damme auch Fragen stellen kann. Also eine kleine Aufforderung, Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, können Sie das gerne auch schon jetzt tun. Gleich, wenn wir denn zum Schluss kommen, dann würden wir Ihre Fragen noch beantworten. Also herzlich gerne, wenn Sie eine Frage haben, formulieren Sie sie schon jetzt und in ein paar Minuten würden wir sie dann auch beantworten. Bleiben wir noch ein bisschen bei Brünnhilde. Können, wollen, dürfen Sie schon verraten, wird es erstmal in Stuttgart bei der Walküre bleiben oder gibt es schon den Plan im Laufe dieses Rings auch noch weitere Partien dazu zu nehmen?
Also ich glaube, ich kann jetzt auf jeden Fall, was sicherlich veröffentlicht ist, ist, dass es zunächst aufgeteilt ist, ne? Im Verlaufe dieses Rings. Also ich habe bei der Ortrud das auch damals so gemacht, da habe ich gesagt, ich mache jetzt die Ortrud in Stuttgart, weil ich glaube, dass ich zu dem Haus großes Vertrauen haben kann, also mich da wohlzufühlen. Das Haus hat eine Größe eben, die mich nicht irgendwie forcieren bringen würde und ich mache es jetzt einmal und dann schauen wir weiter. Und so ist es an sich immer. Also ich bin ja ein Typ, der wie gesagt gerne arbeitet, aber der nicht unbedingt jetzt sagt, das muss jetzt alles sofort in Sack und Tüten sein und dann schon 5 Schritte vor dem ersten gemacht werden. Also ich bin jetzt erstmal sehr happy mit der Brünnhilde in der Walküre und dann schauen wir weiter.
Ein kurzer Schwenker zum Thema Regie. Ich habe gelesen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass das Besondere dieses neuen Ringes in Stuttgart, Klammer auf, in Stuttgart ist ja die Idee entstanden, die 4 Ringteile auf 4 verschiedene Regisseure zu verteilen, Klammer zu, dass das Besondere dieses neuen Stuttgarter Rings nun ist, dass nicht etwa nur für jedes Stück ein neues Regie-Team verpflichtet ist, sondern abgesehen, glaube ich, von Rheingold, denn für die folgenden langen Abende sogar von Akt zu Akt es andere Regiehandschriften geben wird. Was war Ihre erste Reaktion, Ihr erster Gedanke, als Sie von dieser Idee gehört haben?
Also ich bin mit dem Haus eben sehr in engem Kontakt, ja, also ich diskutiere da durchaus auch das ein oder andere mit den Verantwortlichen. Ich muss sagen, dass ich es gerade bei der Walküre mir ganz gut vorstellen kann, dass man den ersten Akt zum Beispiel abtrennt in der Idee. Letztlich muss ich aber sagen, ich bin ja, also was andere fürchten, ich bin ein Regietheater-Fan, also noch immer. Ich weiß nicht, ob das immer so bleibt, aber ich mag gerne inspiriert werden von anderen Menschen, die einen starken künstlerischen Willen haben. Damit meine ich jemanden wie Castorf, Neuenfeld, damit meine ich jemanden wie Bedenko, Barenboim, auf sehr unterschiedlicher Art. Also wenn jemand kommt und künstlerisch und gerne auch technisch eine große Persönlichkeit hat und einen Anspruch, dann kann ich mir vorstellen, dass es auf Augenhöhe zu arbeiten und Dinge auszuprobieren und zu finden viel interessanter sein kann als jemand, der jetzt, sage ich mal, so handwerklich sauber arbeitet, aber meiner Meinung nach sehr langweilig. Und ich suche eigentlich immer nach Inspirationen davon, von Persönlichkeiten. Ich bin also immer offen, denn wir alle wissen ja, dass die Kombination, das Schöne ist vielleicht bei Oper eben, dass die Kombination dieser Menschen, die zusammenkommen, nie berechenbar ist. Und es gibt manchmal Kombinationen, da denkt man toll und dann kommt gar nichts raus und dann gibt es Kombinationen, da denkt man, oh wei, und das wird ganz toll. Also ich bin gespannt. Ich lehne das überhaupt nicht ab, aber es ist sicherlich mal eine neue Erfahrung. Die Leute, die jetzt verpflichtet sind, sind ja künstlerisch durchaus sehr interessant, wenn auch auf ganz anderem Feld.
Also es ist in jedem Fall eine Herangehensweise, die vielleicht, aber mir ging es zumindest so, im ersten Augenblick erstmal vielleicht ein bisschen Irritation hervorruft. Was kann dabei rauskommen? Also natürlich ist ja schon ein Ring, der von vier oder in den Händen von vier Regisseuren liegt, wird keine Inszenierung aus einem Guss, das ist völlig klar. Und jetzt innerhalb des Stückes zu wechseln, das ist schon eine, aber auch noch eine mutige Idee, und eine sehr ergebnisoffene Idee wahrscheinlich, denn am Ende steht ja doch die Frage, kommt trotz allem ein wirkliches Ganzes dabei heraus, eine Aufführung, die trotz aller Unterschiedlichkeiten ja irgendwie stringent und stimmig ist. Aber darüber können wir jetzt nur spekulieren. Die Antwort werden wir erst dann bekommen, wenn die Premiere im kommenden Frühjahr gelaufen ist.
Also ich kann dazu vielleicht nur noch das sagen, dass ich finde, dass unsere Zeit leider etwas profilarm ist. Also die Zeit der großen Köpfe, ob das Regie ist oder Intendanz oder auch doch auch Dirigat oder auch in jedem anderen Berufsbereich ist ja doch irgendwie ein bisschen vorbei im Moment. Und ich glaube, das sieht man einfach auch dann immer im Opernbereich. Im Opernbereich zeichnet sich ja vieles ab, was in der Gesellschaft sonst auch vorhanden ist. Und ich würde mir manchmal doch wünschen, dass wir mehr Leute wieder ermutigen, Profil stärker zu sein. Und dann hätten wir auch nicht so viel Schwierigkeiten, Intendanten zu finden, die große Betriebe leiten oder auch eben Regisseure, ne, die das in die Hand nehmen und die ihr Handwerk wirklich von der Pike auf gelernt haben und künstlerische Persönlichkeit sind. Das wäre natürlich wünschenswert, aber ich sage es ehrlich, wie ich es meine. Ich glaube, das ist im Moment nicht so einfach zu finden. Insofern ist es mir dann doch lieber starke Persönlichkeit als nur Handwerk.
Das ist sicherlich richtig, ja. Sie haben am Beispiel der Ortwut gesagt, man muss eine Partie als Sänger auf der Bühne wirklich mögen und lieben, damit man sie gut darstellen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt darüber sprechen oder wenn Sie davon erzählen, dass auch die Walküre und Brunhilde eine Partie ist, die Sie absolut lieben. Gibt es eine Partie, nicht nur bei Richard Wagner, aber eine große Partie, die grundsätzlich vielleicht für Ihre Stimme möglich wäre, wo Sie jetzt schon sagen können, das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, weil das eine Figur ist, eine Rolle, ein Stück, mit dem ich irgendwie überhaupt nichts anfangen kann, wo es mir vermutlich nie gelingen wird, das zu mögen oder mich damit auch ein bisschen zu identifizieren.
Darüber habe ich noch gar nie nachgedacht, muss ich sagen. Sehr interessante Frage. Ich muss sagen, dass ich sehr dankbar bin, in dem Fach zu sein, wo ich bin, weil ich oft so interessante Charaktere habe. Ich glaube, mein Problem wäre dann eher da, wo es so ein bisschen vielleicht eben seichter ist oder so lieblich eben nur, was ich vorhin schon sagte mit der Brangäne. Also ich mag das gerne, wenn die Personen viele Facetten haben und da bin ich ja in meinem Fach und in meiner Stimmlage auch grundsätzlich sehr richtig. Also da kann ich mir im Moment gar nichts vorstellen, weil ich auch immer mit großem Interesse eigentlich an alles gehe, was sich so bietet und was so am Horizont erscheint.
Also, wenn wir mal bei Richard Wagner bleiben, dann wäre natürlich sicherlich die Frage, wenn es jetzt schon die ein oder andere Brangäne gab, gibt es vielleicht irgendwann eine Isolde? Eine Partie, die mir ganz spontan in den Sinn eben kam, ist Kundry. Ich kann es mir gut bei ihm vorstellen. Und natürlich auch vielleicht eine Venus im Tannhäuser, um jetzt mal die ganz großen Partien noch zu nennen, die noch nicht sozusagen auf der Bühne von ihnen erobert worden sind. Aber man braucht ja auch noch Pläne für die hoffentlich noch lange und reichliche Zukunft auf der Bühne.
Ja, also ich muss wirklich sagen, also so, wir haben zum Glück das Thema relativ weit ausgespart, aber wir alle machen uns natürlich ein bisschen Sorgen um den Herbst, was die Virusentwicklung angeht. Und wenn das stabil wird wieder, dass wir wieder spielen können, dann habe ich weniger Angst vor den Herausforderungen als vor diesen Dingen. Ganz klar.
Mit Sicherheit. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Ganz kleiner Schwenker noch. Wir haben jetzt viel und lange über Richard Wagner gesprochen. Zu anderen Komponisten. Sie machen im Herbst in München die Azucena im Troubadour, eine Partie, die Sie auch schon an anderer Stelle, an anderem Ort gemacht haben. Was sind bislang Ihre Repertoire-Highlights sozusagen, vielleicht auch im italienischen oder auch im anderssprachigen Repertoire, und was wären da Wege, die Sie sich auf jeden Fall für sich noch wünschen würden, Partien, die Sie gerne noch auf der Bühne machen möchten?
Also ich bin natürlich sehr froh, dass ich Verdi mache als Ausgleich zu Wagner auch oder als Ergänzung. Grundsätzlich habe ich gerade schon, als Sie fragten nach eigenartigen vielleicht Dingen oder Partien, die ich nicht so verstehe. Also ich finde bei der Azucena schon die Story an sich, muss ich ehrlich sagen, etwas verrückt mit dem, dass sie aus Versehen ihr eigenes Kind verbrennt, obwohl sie eigentlich ein anderes Kind verbrennen wollte und so. Also da finde ich immer, da muss ich so ein bisschen, da bin ich vielleicht zu norddeutsch für. Aber ich singen das natürlich wahnsinnig gern, weil es einfach so fantastische Musik ist und eine super Partie. Und auch die Ulrika, eben weil sie auch so wichtig war irgendwie als Punkt in meiner Karriere, die mag ich auch sehr gern singen. Es wird hier und da über Eboli gesprochen und wurde. Ich kann mir ansonsten da viel vorstellen. Also ich meine zum Beispiel, ich hätte ganz große Lust irgendwie, aber dann eben noch nicht so bald, auf sowas wie Herodias, also die Sträuße, die so richtig aufs Eingemachte gehen, oder die Amme da im Vorne Schatten oder so, aber das hat halt alles Zeit. Und natürlich gibt es auch bei den slawischen Komponisten so ein paar Dinge. Also ich habe jetzt ja in Madrid auch im Herbst die Ježi Baba gemacht. Das muss ich jetzt nicht unbedingt dauernd singen, finde ich noch, weil das ganz schön anstrengend für die Stimme ist. Also man hat zwar nicht so viel zu tun, aber das attackiert schon ordentlich. Aber das ist natürlich eine tolle Rolle. Also tolle Oper, tolle Rolle.
Das Schlusswort soll nicht der Oper gelten, sondern dem Lied. Wir haben ganz am Anfang über Gustav Mahler gesprochen. Sie haben sowohl das symphonische Repertoire gesungen, als auch viele Lieder. Aber abgesehen von Mahler überhaupt haben Sie sich auch immer wieder intensiv dem Liedgesang gewidmet. Warum ist Ihnen das so wichtig? Was ist das? Warum ist es wichtig, zwischen den ganzen großen Herausforderungen auf der Opernbühne immer wieder auf diese ja sehr intime Form des Liedes zurückzukommen?
Ja, Lied ist einfach ein wunderbarer Bereich, der natürlich zeitlos ist einfach. Also diese wunderbaren Gedichte, die teilweise so alt sind und irgendwie so zeitlos, aber auch natürlich, ja, ich denke, man muss da aufpassen, dass man diese Dinge noch im Gedächtnis auch für vielleicht jüngere Generationen hält. Ich glaube, dass ich jemand bin, die versucht, eben immer natürlich mit den Partien und auch dem, was ich singe, umzugehen. Also deutlich einfach zu sprechen, nicht zu viel Artifizielles zu machen. Und ich glaube, man kann damit Menschen berühren, die vorher gar keine Ahnung vielleicht auch hatten, dass dieses Fach sie überhaupt interessiert. Also es wäre mir doch ein Anliegen, dass man das präsent und lebendig behält. Außerdem hat es natürlich den Nebeneffekt, dass es der Stimme unheimlich gut tut, wenn man das nicht mehr singen kann, dann sollte man sich Gedanken machen. Ne? Also man kann sich immer sehr gut überprüfen, apropos Stichwort Ortrud oder Brünnhilde, wenn man also eine Maler 2 oder auch ein Liederabend dann damit Schwierigkeiten hat, dann merkt man, man muss ein bisschen zurücktreten. Ich mache jetzt übrigens, also das ist zwar auch mit Orchester, aber ich mache mit dem Stuttgarter Kammerorchester nächste Woche Wiesentonlieder. Also in der Kammer, mit Kammerorchester, auch eine schöne Sache einfach, also freue ich mich.
Ja, also, wenn ich es zusammenfasse, das Lied auch ein bisschen, wenn es denn funktioniert, als Türöffner für Menschen, die mit, ja, vielleicht überhaupt mit dieser ganzen Form von Musik bislang noch nicht so viel Kontakt hatten. Wir haben ein gutes Stündchen verbracht. Das heißt, auch wenn es sehr schade ist, wir müssen langsam aber sicher das Ende unserer Plauderstunde einläuten. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen sehr. Morgen die nächste Vorstellung Tristan. Mögen Sie genauso gut laufen wie die ersten zwei. Und ja, alles Gute für die großen Pläne für die Zukunft. Also ich muss sagen, die Brünnhilde in Stuttgart wird mich persönlich schon sehr interessieren und Cornelius Meister freut sich sicherlich auch, wenn wir mal wieder vom Richard Wagner Verband Hannover vorbeikommen. Vielleicht sehen wir uns denn da nicht nur in der Virtualität, sondern auch mal in der Realität. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Wagner und Mehr.
Thank you.